Warum genau dieses Medikament? Ja, Sie hören den Podcast der Zuckertante. Hier dreht sich immer alles um Typ 2 Diabetes. Aber ich bin ja Ärztin und ich arbeite tagtäglich mit Menschen mit Diabetes in der Beratung und in der Begleitung. Mit vielen habe ich Kontakt übers Internet. Tja, haben Sie sich schon einmal überlegt, wie es funktioniert, dass Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin ein bestimmtes Medikament empfiehlt? Und wie ist das eigentlich, wenn Sie es aber nicht nehmen möchten? Die heutige Podcast-Folge möchte ich genau für diese Fragestellung verwenden. Das heißt, es geht ein bisschen um einen Blick hinter den Kulissen. Ich möchte Sie ein bisschen teilhaben lassen an Überlegungen, die wir Ärztinnen und Ärzte gewohnt sind, sehr schnell zu treffen und wie wir an solche Fragen herangehen. Das wird also keine Folge, in der es jetzt um ein konkretes Diabetes-Thema geht. Aber ich denke mir, vielleicht sind auch diese Hintergrundinformationen einmal interessant, gerade für Menschen mit chronischen Krankheiten, weil sie ja immer wieder in Kontakt kommen mit dem Gesundheitssystem und es daher für sie schon auch wichtig ist zu verstehen, wie kommen Empfehlungen eigentlich zustande. Also wenn Sie konkrete Diabetes-Tipps möchten, bitte, bitte hören Sie sich eine der anderen 120 Folgen dieser Podcast-Serie an. Na, Sie sind ja noch da. Herzlich willkommen. Ich bin Dr. Susanne Busanik, Ärztin für Allgemeinmedizin. Und ich begleite und berate Menschen mit Typ-2-Diabetes seit mehr als 25 Jahren. Jetzt bin ich im Internet die Zuckertante. Ich habe noch meine Privatpraxis in Wien. Ich bin ja schon im Pensionsalter, aber ich arbeite mit umso mehr Freude, weil ich nicht mehr das machen brauche, was mir wirklich Spaß macht. Zusätzlich bin ich noch Reha-Ärztin und darf viermal im Jahr eine Reha-Gruppe von Menschen mit Adipositas und Diabetes begleiten. So viel zu meinem Hintergrund. Und Sie können sich vorstellen, dass ich viele, viele Medikamentengespräche mit Patienten schon geführt habe. Da gibt's einmal die Erwartungshaltung des Patienten. Und gerade von älteren Patienten höre ich oft, ja, Frau Doktor, was sagt denn Ihre Erfahrung? Was haben denn Sie für eine Erfahrung mit dem oder jenem Medikament? Also die Frage nach der persönlichen Erfahrung einer Ärztin, die schon lang dabei ist. Dann haben Sie vielleicht schon gehört, dass es sowas gibt wie Leitlinien. Wissen wir vielleicht nicht genau, was das eigentlich ist. Und dann haben Sie ganz sicherlich schon gehört, dass letzten Endes immer die Entscheidung des Patienten wichtiger ist als alles andere. Wenn Sie als Patientin oder als Patient sagen, das Zeug nehme ich nicht, dann nehmen Sie es nicht. Das ist ganz einfach so, wir stehen ja schließlich auch nicht mit gezückter Pistole neben Ihnen zu Hause, jeden Tag morgens, wenn Sie das Zeug schlucken sollen. Das heißt, die letzte Entscheidung liegt immer bei Ihnen. Und das ist natürlich schwierig, wenn man Patient ist, wenn man Probleme hat, wenn Laborwerte nicht stimmen, wenn man sich vielleicht nicht gut fühlt, wenn man ein bisschen Angst hat. Da ist man wirklich in einer schwierigen Situation. Machen wir es der Reihe nach. Zuerst die Geschichte mit der Erfahrung. Also glauben Sie mir, ich glaube, dass ich sehr viel mehr Menschen mit Diabetes gesehen und erlebt habe, als die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen in der Allgemeinmedizin. Ich habe viele Jahre in den großen Diabetesambulanzen in Wien gearbeitet, dann eine Kassenordination gehabt, in der ich auch über 500 Menschen mit Diabetes laufend habe betreuen dürfen, zusätzlich zu meiner Arbeit als Hausärztin. Und das ist eine Patientenmenge, wie sie in etwa auch in einer kleinen Ambulanz in irgendeinem Landspital vorkommt. Jetzt im Internet habe ich vielleicht weniger Kontakte, weil ich ja nur mehr die kleine Privatorte habe, aber ich habe ganz, ganz viele Kontakte eben übers Netz und vor allem auch in unserer App. Also ich höre ganz viele Diabetes-Geschichten. Und natürlich erinnere ich mich an viele, viele Menschen, denen ich das eine oder das andere Medikament empfohlen habe. Würde ich mich daher trauen, jemandem zu sagen, laut meiner Erfahrung, laut meiner persönlichen Erfahrung, ist Medikament A für Sie besser als Medikament B? Es wird Sie vielleicht überraschen, aber die Antwort darauf ist ein ganz klares Nie im Leben. Ganz sicher nicht. So etwas werden Sie von mir nie hören. Warum? Naja, ich habe zwar viele hunderte Menschen mit Diabetes gesehen. Ich habe es einmal überschlagen. Ich habe, glaube ich, mit mehr als 300 Menschen begonnen, ihnen zu zeigen, wie man das Insulin spritzt und sie hineinbegleitet in den Beginn einer Insulintherapie. Nur so als Beispiel. Ja klar, habe ich viel erlebt. Aber das eine ist eine Beobachtung, eine Erfahrung mit einem Medikament, das ist etwas extrem Subjektives. Dazu kommt noch, dass wir alle Menschen sind, ich natürlich auch. Stellen Sie sich einmal vor, Sie erleben tausende Patientengeschichten. Welche merken Sie sich als Arzt, als Ärztin? Natürlich leider in erster Linie die, wo etwas nicht gut ausgegangen ist, wo ein Verlauf schlimm war, wo es Komplikationen gegeben hat, Geschichten, die belastend und traurig sind. Wir Ärzte sind gewohnt, damit umzugehen. Auf der anderen Seite, es gibt natürlich Geschichten, die sind so belastend, dass man ein Unmensch wäre, wenn man es wirklich in der Ordination ließe und nicht auch privat weiter dran knappert und drüber nachdenkt. Was man sich natürlich auch merkt, das sind die ganz, ganz tollen Erfolge. Da kommt jemand mit 500 nüchtern Zucker und 13 HbA1c und 7 Monate später ist alles in bester Ordnung, alle Werte im Normalbereich. Ja klar sind das Highlights und ich bin die Erste, die sich mit meinen Patientinnen und Patienten freut über Erfolge. Ich feiere das richtig gehend, ich lache gern, ich bin gern froh und glücklich. Und wenn Patienten so schöne Erfolge haben, dann freue ich mich aus ganzem Herzen mit ihnen. Das sind aber keine Erfahrungen, aus denen ich mich wagen würde, abzuleiten, wie ich dem nächsten Patienten, der nächsten Patientin begegne, was ich ihm oder ihr empfehle. Denn das sind Einzelgeschichten. Und das, was ich mich erinnere, das ist noch dazu gefiltert durch meine persönlichen Filter. Die haben zu tun mit mir, mit meinem Wissen, mit meiner Geschichte, mit dem, was mich an dem einen oder anderen Tag gerade besonders emotional berührt hat. Das wird mir mehr im Gedächtnis bleiben. Sie sehen schon, diese Geschichte von ärztlicher Erfahrung, die steht auf ziemlich tönernen Füßen und wird auch heute nicht mehr so in den Vordergrund gerückt, wie es früher einmal war. Für Sie als Patientin oder Patient gilt ja auch, wenn Sie zum Arzt oder zu der Ärztin kommen, dann hätten Sie gerne eine Empfehlung, welches Medikament für Sie in Ihrer Situation hier und jetzt am besten geeignet ist. Und Sie hätten gern eben das Medikament, das am besten geeignet ist. Punkt. Sie möchten nicht unbedingt das Medikament, das Ihr Arzt besonders gern hat. Das ist nicht das, was Sie wollen. Sie wollen das Medikament bekommen, von dem am besten bekannt und bewiesen ist, dass es in Ihrer spezifischen Situation, in Ihrer persönlichen Situation gut hilft. Und damit sind wir bei Punkt 2, Wissenschaft. Leitlinien und Studien. Studien sind was Feines. Und ich bin enorm dankbar dafür, dass dieser Mechanismus, wie Studien gemacht werden, wie sie geplant werden, wie sie durchgeführt werden, dass das in den letzten 30, 40 Jahren so massiv verbessert wurde. Man hat mit viel, viel Anstrengung versucht, Fehlerquellen auszuschalten. Ich bin selber Studienärztin, ich durfte an mehreren Studien teilnehmen. Ich weiß, was das für ein ungeheurer Aufwand ist, nur um Ihnen eine Vorstellung zu geben. Wenn zum Beispiel im Rahmen einer Studie Menschen Blut abgenommen wird, um, sagen wir mal, den HbA1c-Wert zu überprüfen, dann wird dieses Röhrchen natürlich nicht ins nächstbeste Labor geschickt, sondern man bekommt dann von der Studienleitung die entsprechenden Röhrchen, die natürlich nur mit Kennnummern beschriftet sind, nie mit Patientennamen, dann wird das Blut abgenommen und da gibt's Anleitungen, die sind viele, viele Seiten lang, wie man das genau machen muss. Dann wird das Röhrchen in einen Kühlschrank gegeben oder auch sofort tiefgefroren. Natürlich hat der Kühlschrank ein geeichtes Thermometer, das wird auch überprüft, ob man das regelmäßig abliest, ob man garantieren kann, dass die Temperatur stimmt und so weiter. Dann kommt ein Spezialbote von einem internationalen Botendienst, sehr oft auch mit einer großen Schachtel, wo Trockeneis drinnen ist. Dann hat man genaue Anleitungen, wie man diese Röhrchen verpacken soll, in was man die einwickeln soll, bekommt Behälter, wo man die hineinsteckt und letzten Endes übergibt man die dann dem Transport, füllt einige Scheine aus, muss das alles ganz, ganz genau machen Und dann wandern diese Sendungen auf direktem Weg in irgendein Zentrallabor, wo ausgewertet wird, ein Labor, das irgendwo in Europa ist, das nach höchsten Standards arbeitet und möglichst gute Ergebnisse bringt. Und natürlich auf dem ganzen Weg weiß niemand, welches Röhrchen zu welchen Menschen gehört, weil in Studien Patienten natürlich nur mit Kennnummern beschrieben werden. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt über das Handling, wie solche Studien laufen. Dazu gibt's noch Protokolle, die man ausfüllen muss, oft hunderte von Seiten. Das ist unglaublich aufwendig. Dieser ganze Aufwand dient dazu, Dinge vergleichbar zu machen. Wenn wir zum Beispiel eine Studie über ein neues Medikament machen, dann ist oft die Vorgabe, ja, das sollen Menschen sein zwischen, sagen wir mal, 50 und 85 Jahren. Die sollen nicht länger als 3 Jahre Diabetes haben, nicht kürzer als 6 Monate. Die sollen einen Langzeitwert zwischen, sagen wir mal, 7 und 10 haben und so weiter und so weiter. Da wird versucht, eine große Anzahl von Menschen zu finden, Europa und oft auch weltweit in den großen Ambulanzen, die einander möglichst ähnlich sind und die dann in der Studie, wie wir sagen, beobachtet werden. Das heißt jetzt nicht, dass wir ihnen auflauern und zuschauen, was die tun den ganzen Tag, sondern dass es zu genau festgelegten Zeitpunkten Kontrolluntersuchungen gibt und eben auch zum Beispiel Blutabnahmen, EKGs, Blutdruckmessungen, Gewichtskontrollen und so weiter. Und dass erst, wenn alle diese Daten vorhanden sind, ausgewertet wird, nur im Zuge der Auswertung weiß man dann, wer hat das echte Medikament bekommen, wer hat nur leere Kapseln bekommen. Und aus dem kann man dann eine Statistik machen. Und aus dem kann man dann sehen, wenn ein Teil der Patienten das richtige Medikament bekommen hat. Und diese Patienten haben im Durchschnitt deutlich bessere Werte, bekommen weniger Herzinfarkte, weniger Schlaganfälle. Dann haben wir sozusagen den Beweis, dieses Medikament wirkt. Nur so als kleinen Einblick. Solche Studien werden laufend gemacht. Für neue Medikamente, aber auch natürlich für Medikamente, die schon am Markt sind, um sie zu überprüfen, um vielleicht auf neue Wirkweisen draufzukommen und so weiter und so weiter. Und dann gibt es natürlich in jedem Land die absoluten Top-Spezialisten für eine Krankheit. Im Fall des Diabetes sind das eben die Ärzte, die in Deutschland Diabetologen heißen, bei uns Internisten mit Zusatzausbildung Endokrinologie. Und die Top-Leute aus den großen Unikliniken zum Beispiel, die setzen sich dann zusammen, können sich noch weitere Spezialisten dazu holen und die versuchen dann immer wieder aus dem ganzen Wissen, was da ist, aus vielen, vielen Studien herauszufinden, wie bringen wir das in eine Handlungsanleitung für die Kollegen und Kolleginnen, die wieder in den Ordinationen mit Menschen mit Diabetes arbeiten. Sie können sich ja vorstellen, als kleine Hausärztin hat man es zu tun mit Tausenden von Krankheiten und Diabetes ist ja nur ein ganz kleiner Teil davon. Niemand von uns könnte die komplette Wissenschaft im Auge behalten. Es ist nicht möglich. So viele Journals, so viele Veröffentlichungen, so viele Studien in teilweise komplizierten Englisch über Dutzende von Seiten. Dazu gibt's diese Boards, also diese Gruppe von Spezialisten, die sich die Zeit nehmen und die das Wissen dann zusammenführen und daraus Leitlinien schreiben. Da gibt's die berühmten Leitlinien der amerikanischen Diabetesgesellschaft, der ADA. Ich lese selber sehr gern die Leitlinien der deutschen Diabetesgesellschaft. Es gibt natürlich auch die der österreichischen Diabetesgesellschaft. Und in diesen Heften, in diesen Leitlinien, die da gemacht werden, da steht halt drinnen, nach dem heutigen Wissensstand ist es am besten, dies oder jenes zu tun. Und dadurch, dass wir diese Informationen haben, haben wir einen sicheren Boden unter den Füßen, und wissen genau, warum zum Beispiel bis jetzt noch immer bei beginnendem Typ-2-Diabetes Metformin als erstes Medikament empfohlen wird. Ja, natürlich wissen wir, dass es nicht jeder verträgt. Das steht auch genauso in den Leitlinien drin. Und die Leitlinien führen dann auch aus, falls es jemand nicht verträgt, was sind gute Alternativen? Was könnte man geben statt Metformin? Oder wenn Metformin allein nicht ausreicht, was könnte das zweite, das dritte Medikament sein? Und da hat sich in letzter Zeit enorm viel verändert, weil moderne Diabetesmedikamente mehr können als Anführungszeichen nur den Blutzucker zu senken. Da gibt's die Medikamente, die an den Nieren angreifen, die zusätzlich auch einen Schutz geben bei Herzschwäche, die die Nierenfunktion verbessern. Es gibt die GLP-1s, die Spritzen, die den nicht ganz zutreffenden Namen Abnehmspritzen bekommen haben. Die sind in Wirklichkeit hervorragende Diabetesmedikamente und ja auch dafür entwickelt worden zuerst einmal, die zusätzlich einen Schutz geben im Prozentbereich vor Herzinfarkt und Schlaganfall und so weiter und so weiter. Man kann jetzt von der einzelnen Hausärztin und auch, denke ich, von der Fachärztin nicht erwarten, dass er oder sie alle diese Studien gelesen hat. Aber was man erwarten kann, ist, dass die Leitlinien bekannt sind, dass es bekannt ist, was die besten Experten auf dem Gebiet empfehlen. Und dann hat man halt den Patienten vor sich. Und dann muss die Entscheidung fallen, was empfehle ich meinem Patienten, meiner Patientin? Und da ist für mich der aller wichtigste Faktor das Wissen, was sagen die Leitlinien. Jemand hat frisch entdeckten Diabetes, was sagt die Leitlinie dazu, was soll geschehen, welche Kontrolluntersuchungen, zum Beispiel auch, dass ich den möglichst schnell zum Augenarzt schicken soll und so weiter und so weiter. Und dann werde ich einerseits diesen Patienten genau nach seiner Geschichte befragen. Gab es in der Familie Diabetes? Welche Krankheiten gibt es bis jetzt? Gab es vielleicht schon Probleme mit hohem Blutdruck? Gab es hoffentlich nicht einen Herzinfarkt, einen kleinen Schlaganfall, irgendwelche andere Gefäßprobleme und so weiter. Und dann werde ich ihm oder ihr das empfehlen, von dem wir Ärzte wissen, dass es am besten geeignet ist. Und gerade beim Diabetes ist es so, dass wir ja insgesamt 5 Medikamentenfamilien haben, plus die Spritzen, die Abnehmspritzen, plus das Insulin. Und alles hat spezielle Wirkungen und spezielle Vor- und Nachteile. Das heißt, ich werde versuchen, die Situation des Patienten, der Patientin so gut wie möglich kennenzulernen. Wie lebt denn der? Was ist ihm wichtig? Lebt er ein sehr regelmäßiges Essen, Leben mit regelmäßigem Essen, Frühstück, Mittagessen, Abendessen? Ist es jemand, der jeden Tag zu völlig verschiedenen Zeiten schlaft und wach ist? Ist es vielleicht ein Künstler, der manchmal ganze Nächte durcharbeitet und dann wieder einen Tag lang schläft und so weiter und so fort? Das alles ist wichtig für die Entscheidung. Das heißt, meine Aufgabe als Ärztin ist es, das zusammenzuführen. Das Wissen von, in welcher Situation ist in großen Studien was als das Beste bewiesen worden und was passt jetzt für den Menschen vor mir? Und je besser ich in der Materie drin bin, je besser ich mich auskenne, desto leichter wird es mir fallen, hier das Richtige zu empfehlen. Jetzt kann es natürlich sein, dass der Patient oder die Patientin ganz und gar nicht einverstanden ist mit dem, was ich da von mir gebe. Und damit sind wir beim dritten Punkt. Die Präferenzen, wie das immer heißt, also die Vorlieben des Patienten. Jetzt könnte man sagen, ja, wie sollen denn diese doofen Patienten wissen, was sie wollen? Gott sei Dank ändert sich das gerade. In Zeiten des Internets kommen ganz viele Leute, die schon sehr viel Wissen mitbringen, die nachgeschaut haben, die sich durchgelesen haben. Und es gibt oft vehementen Widerstand gegen etwas, das wir empfehlen. Da kann ich Ihnen ein paar Geschichten dazu erzählen. Zum Beispiel Metformin. Metformin wird ja oft als erstes Diabetesmedikament empfohlen, mache ich natürlich in nicht allen, aber fast allen Fällen auch. Und dann kommt manchmal wütender Widerstand. Aber ich habe im Internet gelesen, das macht so schlimme Nebenwirkungen. Und da geht es dann um ein Gespräch. Da geht es dann um Aufklärung. Und ich sage dann den Leuten oft, was glauben Sie, wer wird eher im Internet einen Erfahrungsbericht schreiben? Jemand, der Tabletten nimmt, der die Tabletten überhaupt nicht spürt und wo halt der Langzeitwert nach 3 Monaten etwas besser ist. Das ist genau das, was das Medikament bewirken soll. Oder jemand, der es nicht verträgt, der zu den paar Prozent der Leute gehören, die Nebenwirkungen haben. Natürlich der mit den Nebenwirkungen. Das heißt, diese oft auch sensationsgeilen Berichte sind immer so, dass man das Gefühl bekommt, irgendein Medikament bewirkt bei jedem irgendwelche Nebenwirkungen, was ja nicht stimmt. Von häufigen Nebenwirkungen sprechen wir, wenn 1-10% der Leute diese Nebenwirkung haben. Das heißt aber, selbst wenn im Beipackzettel was von häufig steht, 90 von 100 vertragen es wunderbar, 1-10 von 100 haben Probleme. Diese Dinge kann man natürlich zurechtrücken. Ein anderes Beispiel, das mir sehr oft begegnet, sind die Statine, die Medikamente gegen erhöhtes Cholesterin. Da gibt's auch oft die Aussage, das will ich nicht nehmen. Natürlich habe ich das zu respektieren und natürlich entscheidet immer die Patientin der Patient. Da gibt's aber noch einen zweiten Aspekt. Ich bin vom Gesetz her verpflichtet, den Menschen die für sie wirksamste und nach heutigem Wissensstand beste Therapie zu empfehlen. Noch einmal. Ich bin gesetzlich verpflichtet, meinen Patientinnen und Patienten die Therapie zu empfehlen, die bewiesenermaßen leitliniengemäß die beste für sie ist. Und wenn jemand so schnell sagt, zum Beispiel einen Fettsenker, ein Statin will ich nicht nehmen, dann muss ich trotzdem darüber aufklären. Und wenn Sie es einmal von der anderen Seite betrachten, wenn Sie Patientin oder Patient sind, Sie möchten von mir wissen, was ist am besten für Sie geeignet. Was ich da oft mache, ist, dass ich meinen Patienten und Patientinnen sage, natürlich, Sie entscheiden, ob Sie etwas nehmen möchten, ja oder nein. Ganz klar. Und wenn jemand sagt, ich mag etwas nicht haben, dann ärgert mich das nicht. Das hat ja nichts mit mir als Person zu tun, sondern der Mensch möchte halt dieses eine Medikament nicht nehmen. Alles gut. Keine Verärgerung, ich bin nicht enttäuscht, ich bin nicht böse, ist alles lächerlich. Wir sind ja hier bitte nicht im Kindergarten. Aber mein Auftrag als Arzt ist es, zu informieren. Und mein Bedürfnis als Ärztin, die schon so lange mit Menschen mit Diabetes arbeitet, ist es ja auch, das, von dem wir wissen, dass es gut hilft, das zumindest zu erklären und anzubieten. Und der Kompromiss ist dann oft, dass ich sage, selbstverständlich, Sie können es gerne ablehnen, aber bitte verstehen Sie, ich muss es Ihnen empfehlen, ich möchte es Ihnen empfehlen und ich bitte Sie jetzt, dass Sie mir zuhören. Ich erkläre Ihnen jetzt einmal, warum wir Ärztinnen und Ärzte Ihnen dieses Medikament empfehlen. Sie hören mir bitte zu, Sie geben mir die paar Minuten und wenn Sie dann sagen, ich will es aber trotzdem nicht haben, alles gut, dann mache ich mir eine Notiz in meine Kartei und lasse Sie ein Jahr oder zwei Jahre in Ruhe und mache mir eine Notiz, da steht dann zum Beispiel drinnen, Statin im April 2028 wieder ansprechen oder 2027. Und genau das tue ich auch. Dann ist dieses Medikament bei den nächsten Kontakten kein Thema, aber wenn das Jahr um ist, dann komme ich darauf zurück und sage, ich möchte auch etwas mit Ihnen noch besprechen. Ihr LDL-Cholesterin ist leider immer noch zu hoch. Wir haben vor einem Jahr darüber gesprochen. Ich möchte noch einmal unser Gespräch über die Statine aufgreifen und dann erzähle ich noch einmal, warum wir das empfehlen. Wenn ein Mensch sagt, ich habe Vorbehalte, ich kann mich nicht überwinden, das zu nehmen, alles gut, dann ist es unser Job, die nächstbessere Möglichkeit anzubieten. Ich erlebe das ganz oft bei Typ 1 Diabetes, also jetzt nicht mehr, weil ich jetzt nur mehr mit Typ 2 arbeite, aber ich habe das ganz, ganz oft gehabt, Leute, die mit zwei Pens hantieren. In dem einen Pen ist das langwirksame Insulin drin, im anderen Pen das schnellwirksame Insulin und diese Patienten, diese Menschen mit Diabetes spritzen halt das Basisinsulin regelmäßig täglich und dann vor jedem Essen genauso viel schnelles Insulin, wie sie für dieses Essen brauchen. Und damit man das gut dosieren kann, muss man eine Menge lernen und wissen und ausprobieren, weil es schwer ist, die Insulinmenge auf die Essensmenge abzustimmen. Diese sehr komplizierte Insulintherapie, die geht heute deutlich einfacher mit einer Insulinpumpe. Und immer wieder habe ich erlebt, dass Menschen gesagt haben, so ein Kastl kommt mir nicht ins Haus, da habe ich dann einen Schlauch an mir und ich muss die Pumpe in den Hosensack oder irgendwo hinstecken und nein, das ist unheimlich, will ich nicht haben. Wir wissen aber, dass Menschen mit Insulinpumpe weniger Hypos haben, dass die vor allem deutlich weniger schwere Unterzuckerungen haben, gerade mit den automatischen Pumpen jetzt, die ja das Insulin abschalten und versuchen, ihren Menschen zu bewahren vor einer Unterzuckerung. Wir wissen, dass die Ergebnisse besser sind, dass weniger Spätschäden sind, dass der Zucker ruhiger läuft, wenn Menschen Insulinpumpe verwenden. Sehen Sie, das ist auch so eine Situation. Ich muss darüber informieren und ich will ja auch darüber informieren. Wenn ich jetzt einfach sagen würde, ja, ist recht, brauchen Sie eh nicht, dann mache ich mich sogar strafbar. Denn das wäre Vorenthalten einer wirksamen Therapie. Vorenthalten einer wirksamen Therapie. Das ist nur ein anderer juristischer Ausdruck Der bedeutet, wir sind als Ärzte und Ärztinnen verpflichtet, die wirksamste Therapie zu erklären und anzubieten. Und da mache ich es genauso wie früher mit dem Beispiel mit den Statinen. Da habe ich auch immer gesagt, ich weiß, dass schon viele Leute Sie auf Insulinpumpe angesprochen haben, aber ich möchte das jetzt noch einmal tun. Geben Sie mir bitte die paar Minuten. Lassen Sie mich erklären, was die neuen Pumpen heutzutage können und wo ich den Vorteil für Sie sehe. Wenn Sie dann sagen, Sie möchten es trotzdem nicht, mache ich eine Notiz in meine Kartei und in einem Jahr spreche ich Sie wieder drauf an. Und das entspannt oft die Situation. Nicht einmal haben mich Leute da verblüfft angeschaut und haben gesagt, zu lachen begonnen und haben gesagt, na, das schaue ich mir an, ob sie sich wirklich dran halten. Und es war dann oft so, dass beim nächsten oder übernächsten Kontakt dann auf einmal gekommen ist, ja, und was ist mit der Pumpe? Und ich lächle dann freundlich und sage, wir haben doch ausführlich darüber gesprochen. Sie haben mir gesagt, Sie möchten es nicht. Und wenn ich da in meine Kartei schaue, dann steht, erst im Mai 27 spreche ich Sie wieder drauf an. Und das erzeugt manchmal auch Irritation und gar nicht so selten war es dann so, dass jemand gesagt hat, na ja, müssen wir da wirklich bis nächstes Jahr warten? Und dann schaue ich immer erwartungsvoll. Und dann sagt er oder sie, können Sie das noch einmal sagen, was Sie mir da gesagt haben? Könnte ich mir sowas vielleicht anschauen? Und Sie merken schon, was da passiert. Das heißt, mein Bestreben ist es, ich möchte die Bedenken und die Urteile und meinetwegen Vorurteile meiner Patienten wirklich ernst nehmen und mich selbstverständlich danach richten. Das ist die eine Seite und das ist Ihr Recht als Patient. Bestehen Sie darauf. Wenn Sie etwas nicht wollen, dann lehnen Sie es ab und das ist von uns Ärzten zu respektieren. Aber von mir aus ergeht auch die Bitte an Sie als Patient, dass Sie ein bisschen Verständnis haben, wir wollen ja helfen. Sind ja Ärzte geworden, weil es uns so fasziniert. Weil es so toll ist, dass man mit Medikamenten, mit Tipps, mit Diätberatungen, mit technischen Hilfsmitteln und sei es eine Insulinpumpe, ein Pen mit einem Insulin, mit einem anderen Hormon, wie faszinierend es ist, dass man Menschen helfen kann, weniger krank zu sein im Fall des Diabetes. Und dass es uns auch ein echtes Anliegen ist, dass es Ihnen möglichst gut geht, als Patientin, als Patient. Dafür sind wir da. Und ich erwarte oder wünsche mir von Ihnen, dass Sie als Patienten auch dafür Verständnis haben, dass wir einmal sagen, okay, ich habe gehört, Sie wollen das nicht, aber bitte haben Sie Verständnis dafür, es ist oder wäre die wirksamste Therapie. Lassen Sie mich in aller Ruhe Ihnen bitte erklären, warum wir das meinen. Und wenn Sie dann sagen, Sie möchten es nicht, dann schauen wir uns nach einer anderen Möglichkeit um. Ich denke mir, genau so können Gespräche unter Erwachsenen stattfinden. Dass wir uns gegenseitig respektieren, aber dass es nicht so sein kann, dass jemand sagt, nein, will ich nicht und will ich gar nicht zuhören. Das gibt's bei mir nicht, das sage ich ja auch ganz klar. Ich möchte das Wissen, das ich verpflichtet bin, rüberzubringen und das mir ja auch ein Herzensanliegen ist. Ich möchte Ihnen das mitteilen und dann liegt selbstverständlich die Entscheidung ganz bei Ihnen. Das Schöne an der Begleitung von Menschen mit Diabetes ist ja genau das, dass wir doch viele oder mehrere Möglichkeiten haben, Diabetes medikamentös zu behandeln und dass die Lebensumstände und die Geschichten der Menschen, die wir treffen, so total unterschiedlich sind. Sie glauben gar nicht, was für interessante Berufe ich kennenlernen habe dürfen, wo mir Leute erzählt haben, was sie beruflich machen, Berufe, von denen ich noch nie gehört habe, dass es die gibt. Was ich gehört habe von tollen Urlaubszielen, von Kreuzfahrten, von sportlichen Aktivitäten, von unglaublich verschiedenen Lebenswelten. Gerade bei einer chronischen Krankheit, wo Lebensumstände auch wichtig sind, ist es eine unglaublich schöne und spannende Angelegenheit und ist auch etwas, wofür ich sehr dankbar bin, dass ich so viele verschiedene Menschen kennenlernen darf und dass ich immer wieder versuchen darf, aus dem Wissen der Wissenschaft zu vermitteln, zu meinen Patientinnen und zu Patienten anzubieten, das, von dem wir nach heutigem Wissen wissen, dass es am besten hilft, und dann aber selbstverständlich die Entscheidung des Patienten zu respektieren. So, das war jetzt ein kleiner Blick hinter die Kulissen, wie wir Ärztinnen und Ärzte arbeiten. War vielleicht ein bisschen theoretisch für Sie, aber ich denke mir, Auch sowas darf im Podcast der Zuckertante Platz haben. Wenn Sie Fragen dazu haben, freue ich mich, dann schreiben Sie mir entweder auf YouTube einen Kommentar oder Sie gehen einfach auf die Homepage der Zuckertante oder zu uns in die App, app.zuckertante.at im Internet zu finden. Da erreichen Sie mich ganz einfach, indem Sie einfach in unserer Community Ihre Fragen stellen. Wir werden uns schon finden und ich freue mich gerade bei solchen Themen, besonders wenn wir im Gespräch bleiben. Das war's für heute. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte.